Jesus, ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, dich zu ehren, dich zu loben mit unseren Stimmen. Hast uns Musikalität gegeben, hast uns, ja, hast Menschen befähigt, solche Lieder zu texten und sich die Melodien auszudenken. Du hast ihnen vieles ins Herz gelegt und wir können es einfach jetzt singen. Das ist schön. Danke, dass dir unser Lobpreis wertvoll ist. Und danke, dass wir dir wertvoll sind. Und wenn wir jetzt auf dein Wort hören, dann bitte ich dich, dass du zu uns sprichst. Wir brauchen deine Führung, wir brauchen deine Leitung. Auch in der kommenden Woche, gib uns etwas mit, das uns hilft, mit unserem Leben klarzukommen und dich dabei zu ehren. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute ist es soweit. Wir überschreiten die Ziellinie der Predigtreihe aus dem 1. Johannesbrief. Das ist die letzte. Bewahrt in Christus. Ja, lass mich einsteigen mit einer kurzen Geschichte. Die habe ich erlebt in meiner Zeit, als ich in der Ausbildung zum Sägewerker war. Ja, also ich bin tatsächlich ein gelernter Holzwurm. Und im Sägewerk, da gibt es einen Bereich, der ist außerhalb des Sägewerks, da wird mit Kran und Motorsäge, werden da die Baumstämme klein geschnitten auf Längen, die man so im Sägewerk drin braucht, um Bohlen zu schneiden, Kanthölzer, Bretter und so weiter und so weiter. Und ich war an diesem Tag draußen auf diesem sogenannten Rundholzplatz damit beschäftigt. Das heißt, vor mir lag so ein Berg mit Baumstämmen, die ich vorher am LKW da hingelegt hatte. Und ich hatte jetzt die Aufgabe, das so schnell wie möglich, es muss ja alles immer schnell gehen, sie abzumessen und dann auf Längen zu schneiden mit der Motorsäge. Ja, und bei einem dieser Stämme, da war das nicht ganz so einfach. Der lag so halb hoch auf diesem Berg und ich habe ihn abgemessen und fing an zu sägen. Keine Angst vor dem, was jetzt noch kommen könnte. Ich habe noch alle 5 Finger an beiden Händen. Ja. Ja, muss man immer dazu sagen. Auf jeden Fall habe ich diesen Baumstamm abgesägt und dabei fiel der ganze Haufen in sich zusammen und ich stand da oben drauf. Also die Motorsäge hatte ich noch in der rechten Hand, die war so etwas hoch, ja, sie lief noch. Mit der linken Hand habe ich versucht, mich irgendwie abzustützen und die Hand kam runter und die Motorsäge kam auch runter und sie kam auf dem Stamm zum Liegen, direkt auf meiner linken Hand oder über meiner linken Hand, zwar sehr knapp. Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger waren in Mitleidenschaft gezogen. Sie haben sehr stark geblutet, ging ins Krankenhaus. Man hat's genäht und sie funktionieren wieder. Alle. Kann ja bis heute auch Gitarre spielen damit. Also das war nochmal gut gegangen. Glück gehabt, oder? Manche von euch könnten vielleicht von ähnlichen Erlebnissen berichten, bei denen sie einfach vor größerem Schaden bewahrt geblieben sind. Dabei gehen ja manche Dinge, bei denen wir so bewahrt werden, ganz einfach an uns vorüber, weil wir sie gar nicht wahrnehmen. Ganz vieles. Oder sie dringen nicht so richtig ins Bewusstsein vor, weil sie in der schnelllebigen Zeit heute gar keine Chance haben, sich festzusetzen. Kann man in solchen Fällen sagen, Glück gehabt? Jo, kann man, natürlich. Klar. Aber ich würde es gerne ein bisschen anders ausdrücken und würde sagen, ja, das war Bewahrung durch die Hand Gottes in irdischen Situationen. Denn das ist die eine Seite meines Lebens als Nachfolger. Jesu, die irdische Seite meines Lebens. Und die andere Seite ist die geistliche Seite. Also die Seite, auf der ich auch in geistlicher Hinsicht bewahrt bleibe. Dazu zähle ich zunächst mal die Tatsache, dass ich immer noch an Jesus glauben kann mit jetzt über 60 Jahren. Das ist für mich Bewahrung Gottes. Es gab in meinem Leben, glaube ich, ja schon genügend Situationen, die Anlass dazu gegeben hätten, dass ich einfach Schluss mache mit dem Leben mit Jesus. Wenn ich zum Beispiel an meine Zeit zurückdenke, als ich angefangen habe im Dienst als Pastor. Wir waren als Familie Gottes berufen worden. Wir sollen in der Gemeinde sein, als Lehrer, als Leiter, als Seelsorger. Und das sollte doch alles relativ glatt gehen, ne? Also das war zumindest damals so meine Ansicht der Dinge, ja? Bin doch berufen gewesen, aber es kam ganz anders. Das dauerte keine anderthalb Jahre und ich war so kurz vorm Burnout. Dazu kam noch ein Problem mit meiner Lunge, bei dem ich praktisch dauernd husten musste. Bin von Hinz und Kunz, jedem Facharzt, Lunge, was weiß ich was, keiner hat was gefunden. Herr Zöllner, Sie sind gesund. Ein gesunder Husten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, sowas soll es geben, ne? Ja. Und dann ging auch noch einer der anderen angestellten Pastoren in den Ruhestand. Und ich war dann mit anderthalb Jahren schon der dienstälteste Pastor dort. Das heißt, dem seinen ganzen Wust an Aufgaben, die durfte ich auch mit noch übernehmen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass das die Sache nicht wirklich entspannt hat. Natürlich vermischt sich hier irdisch-menschliches Leben auch mit dem geistlichen Leben, klar. Aber da, so ist das im geistlichen Leben. Es gibt immer, das geistliche Leben gibt uns immer die Gelegenheit, sich im irdisch-menschlichen Leben zu bewähren. Immer. Also nicht nur in dieser Zeit hat es für mich genügend Gründe gegeben, mit Jesus aufzuhören. Denn wenn du von Gott berufen bist und in solche menschlich üble Situationen kommst, dann kann dir das schon den geistlichen Zeiger etwas verbiegen. Aber genau das ist damals nicht passieren. Diesen Umstand, den würde ich als geistliche Bewahrung annehmen. Jesus hat mir meinen Glauben erhalten, trotz dieser Anfechtungen. Wobei Anfechtungen zum geistlichen Leben ja eigentlich dazugehören. Also wenn wir zum Beispiel dem Apostel Petrus Glauben schenken, der sagt ja in 1. Petrus 5, 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Also der Teufel versucht uns zu zerstören. Doch wir sind und bleiben bewahrt in Christus. Wie das aussehen kann, darauf werde ich gleich noch ein bisschen näher eingehen. Zuvor lese ich für uns den Bibeltext aus dem 1. Johannesbrief, den Abschlusstext aus 1. Johannes 5, 18 bis 21. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern, oder man könnte auch Götzen sagen. Wenn wir uns fragen, wie dieses Bewahrt in Christus aussehen kann, dann bekommen wir in unserem Text hier vier Hinweise darauf. Der erste ist, Jesus bewahrt uns vor dem Bösen, also vor dem Teufel. Dann hilft er uns, die Welt zu erkennen, das steckt drin in diesem Text, oder zu durchschauen. Dann gibt er uns Sinn für die Wahrheit, Erkenntnis der Wahrheit. Und er schenkt ewiges Leben. Aber fangen wir vorne an. Jesus Christus bewahrt vor dem Bösen. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Und Vers 21, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Also zunächst mal werden wir mit einer Wiederholung konfrontiert von dem, was Johannes schon in Kapitel 3, Vers 9 deutlich gemacht hat. Wenn ein Mensch wirklich von Neuem geboren ist, also ganz in dem Sinn, wie es Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues im Sinn von nie vorher da gewesen. Wie wenn ein Baby auf die Welt kommt, war nie vorher da, was völlig, völlig Neues. Wenn also jemand wirklich diese Verwandlung erlebt hat, dass er in seinem Leben völlig neu geworden ist, mit ganzem Herzen ein Nachfolger Jesu Christi sein möchte, dann wird er nicht mehr gewohnheitsmäßig sündigen. Das ist die Aussage in Kapitel 3, Vers 9 und das ist auch die Aussage hier, wenn man sich den Urtext ein bisschen näher anschaut. Und damit ist diese Aussage durchaus dazu geeignet, uns Gelassenheit zu geben in unserem Alltagsleben. Wir müssen nicht in dieser ständigen Anspannung leben, nur weil Johannes gesagt hat, hey, ihr dürft nicht mehr sündigen. Mit so einer Anspannung werden wir garantiert in die nächste Falle tappen. Indem wir zum Beispiel von dieser Anspannung genervt dem Nächstbesten mal so richtig einen mitgeben, verbal oder wie auch immer, also lieblos ihn behandeln. Also das wäre nicht hilfreich, wenn wir den Text so auslegen würden, und ich glaube, er ist auch nicht so gemeint. Aber er meint damit auch nicht, dass es überhaupt kein Problem wäre zu sündigen, weil das eben bei jedem vorkommt, so nach dem Motto, ah, machen ja alle. Denken wir nur an das Bild, das hinter dem griechischen Wort steckt, das für Sünde gebraucht wird. Das ist dieses Bild eines Bogenschützens. Und er hat so eine Zielscheibe vor sich, der zielt auf die Zielscheibe, spannt seinen Bogen, schießt und schießt daneben. Das ist Sünde. Jede Tat, jede Handlung, die an den Zielen Gottes für dein Leben vorbeigeht, das ist Sünde. Und das ist in keinem Fall ein Kavaliersdelikt. Sünde ist etwas, das hat ein wertvolles Menschenleben gekostet. Jesus hat die Folgen der Sünde wieder aus der Welt geschaffen. Das nehmen wir gerne so zur Kenntnis und nehmen es auch gerne so an. Aber wir dürfen nie vergessen, dass er dafür einen extrem grausamen Tod sterben musste. Deshalb können wir das Thema nie ernst genug nehmen. Aber dann bitte auch nicht wieder so ernst, dass wir ängstlich und verkrampft durch die Welt marschieren, in der Angst, wir könnten wieder eine Sünde begehen. Dazu schreibt ja Johannes in 1. Johannes 2, wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Ja, auch einem Nachfolger Jesu passiert ist, dass er sündigt, ja. Das ist die Aussage dieses Satzes. Aber wir haben einen Fürsprecher, Jesus Christus, der sich vor Gott für uns einsetzt. Ja, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht gewohnheitsmäßig. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, heißt auch im 1. Johannesbrief, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dann ist uns vergeben. Und jetzt müsste man Vers 18 eigentlich weiter übersetzen, sondern der von Gott Geborene bewahrt ihn, den Menschen, und das Böse tastet ihn nicht an. Klingt ein bisschen anders wie das, was hier steht. Ich habe versucht, den Urtext an der Stelle relativ wörtlich zu übersetzen. Also im ersten Teil von Vers 18 geht es also um den von Gott Geborenen, um den Menschen. Also um die, die sich für Jesus entscheiden. Und im zweiten Teil geht es um den von einmalig von Gott Geborenen Jesus Christus. Und der bewahrt den von Gott Geborenen Menschen vor dem Bösen. Ich finde diese Klärung schon äußerst wichtig, weil sie weist mich einfach darauf hin, ich bin in meinem Leben nicht auf mich selbst gestellt. Das hat mich letztlich auch zu dem Thema für diese Predigt veranlasst. Jesus passt auf mich auf. Und zwar auch in Bezug auf meine Sünden, meine Gewohnheiten, meine Abhängigkeiten oder auch meine Umgangsweisen mit anderen Menschen. Jesus passt auf mich auf. Wenn ich mir überlege, wie geduldig Jesus in all den Jahren mit mir umgegangen ist, das ist schon erstaunlich. So viel Geduld hätte ich mit keinem Menschen gehabt. Immerhin hatte Jesus bei mir zum Beispiel die Aufgabe, im Laufe meines Lebens so die Umwandlung hinzukriegen von so einem emotionalen Kühlschrank zu jemandem, der Mitgefühl empfindet. Das ist klasse. Ob er es hingekriegt hat, müsst ihr meine Frau fragen. Also wenn man das selber sagt vorne, dann sagen die immer, ja, ob das so stimmt, wenn der das so von sich selber sagt. Ja, also ihr habt ja die Chance, ich bin nicht immer ganz nah bei ihr, dann könnt ihr sie fragen so heimlich, hey, hat er das wirklich geschafft? Ja, aber diese Veränderung des Herzens, sie zeigt mir, die Worte von Johannes sind wahr. Jesus Christus passt auf mich auf. Und wenn ich es wünsche, dann verändert er mich auch. Und das Böse darf mich nicht berühren. Dazu habe ich mal eine schöne Geschichte gehört von einer Frau, die hatte Angst vor Hunden. Und eines Tages kam sie so in den Vorgarten, weil sie jemanden besuchen wollte. Und da war sie gerade ein paar Schritte in den Vorgarten, dann kam ein richtig schön großer schwarzer Hund um die Ecke. Und jeder, der sich jetzt mit der Furcht von Hunden so ein bisschen auskennt, der weiß, was in dieser Frau jetzt vorgegangen ist. Aber sie hat sich erinnert daran, das Böse darf mich nicht antasten, auch dieser Hund nicht. Und dann hat sie gesagt, ich bin Kind Gottes, das Böse darf mich nicht antasten. Das hat sie so vor sich hin gesagt. Ich sage in so einem Fall immer, dass ich stelle das Blut Jesu Christi gegen dich. Und ratet mal, was geschehen ist. Der Hund hat kehrt gemacht und ist hinter der Ecke verschwunden. Und die Besitzerin hat gedacht, was ist denn jetzt los? Das macht er doch nie. Ja, das Böse darf mich nicht antasten, wenn ich Kind Gottes bin. Sicher, ja, da bleibt so eine gewisse Spannung zurück. Klar. Dennoch heben alle negativen Beispiele menschlichen Lebens die Worte Gottes nicht auf, die hier gesprochen sind. Manche denken, das ist doch das, warum lässt Gott das zu, warum geschieht das in der Welt, warum ist das in der Welt? Und, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir Menschen hier, wo ich jetzt stehe, dass ich alle Dinge überblicken kann, die irgendwo geschehen, dass ich alle Details kenne, sodass ich sagen kann, da hat Gott richtig gehandelt, da hat Gott falsch gehandelt, das macht er gut, das macht er schlecht. Ja? Manche denken das von sich und sagen das auch, wie kann Gott das machen und so. Also für mich war das ganz spannend, als vor ein paar Wochen die Denise Uwimana da berichtet hat, Bewahrung inmitten eines Völkermordes, die Zusage Gottes, ich bin bei dir. Wenn ich von hier aus da hinschaue, sage ich, das kann ja nicht wahr sein, was da alles passiert und Schlachten und was weiß ich was alles. Und da mitten hinein sagt, ist jemand, vielleicht auch noch viele, viele andere, wo Gott gesagt hat, die bewahre ich, da bin ich dabei. Und das ist für mich so ein kleines Zeichen dafür, lassen wir die Worte Gottes einfach so stehen als Worte Gottes, die Gott gesagt hat und deshalb auch wahr sind. Ob wir es beurteilen können oder nicht. Probiert es einfach mal aus. Versucht's, wenn Böses auf euch zukommt. Denn vielleicht könnt ihr das eine oder andere Mal das erleben, was die Frau erlebt hat, dass der Hund kehrt macht und verschwindet. Und dann habe ich noch den Vers 21 in diesen ersten Punkt mit hineingenommen. Diese Worte machen für mich so die beiden Seiten meines Christseins deutlich. Auf der einen Seite weiß ich, Jesus passt auf mich auf, Jesus bewahrt mich, ganz klar. Auf der anderen Seite bin ich nicht von der Verantwortung entbunden, auch selbst auf mein Leben aufzupassen. Ganz in dem Sinne, wie Salomo in den Sprüchen schreibt, ist für mich ein wunderschöner Vers, in Sprüche 4, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das ist doch ein weises Wort. Das klingt für mich so ähnlich wie das Kinder hütet euch vor den Götzen. Das ist dieser Spannungsbogen christlichen Lebens. Paulus bringt das mal zum Ausdruck, als er den Philippern schreibt, schafft, das ist für die Schwaben, also schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also ich bin gefragt, auf mein Christsein aufzupassen, mein Verhalten als Jünger Jesu auch immer wieder zu überprüfen, also dieses Wörtchen hütet, von dem hier die Rede ist, das wurde in der damaligen Zeit so verwendet, zum Beispiel um eine Herde zu hüten oder um ein Vermögen zu hüten oder um einen Gefangenen zu bewachen. Also das beschreibt eine ganz ernste, eine ganz wichtige Sache, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Das klingt für mich so, als müsste man auf was ganz Zerbrechliches aufpassen. Und deshalb geht man mit ganz besonderer Vorsicht vor. Es muss ja erhalten bleiben. Und das mit dem Wissen, dass Jesus da ist, um mit allem, was er hat, dabei zu helfen. Also ich finde diese Art zu leben schon wirklich großartig. Auch wenn ich es an manchen Stellen gar nicht nachvollziehen kann. Auch vieles gar nicht verstehen kann. Ich finde es trotzdem großartig. Aber wenn ich auf mein Leben zurückschaue, so wie es zum Beispiel der Psalmschreiber David getan hat, im Psalm 103, da schreibt er, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da muss ich ja mal hingucken, was hat er denn eigentlich getan? Also wenn ich in dem Sinn zurückschaue, dann kann ich nur sagen, für mich stimmen diese Worte, über die ich heute predige, zu 100%. Und ich bin froh, dass Christus dafür sorgt, dass ich ein bewahrtes Leben führen darf. Das nächste. Jesus hilft, die Welt zu erkennen. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Wir wissen. Eine ganz wichtige Stelle. Immer dann, wenn es in der Bibel heißt, wir wissen oder wisst ihr nicht, dann handelt es sich um eine ganz zentrale Information für unseren christlichen Glauben. Und diese Information ist grundlegend. Wir wissen. Wenn ihr also über die Grundlagen des Glaubens Bescheid wissen möchtet, so, es kommt so eine kleine Hausaufgabe, dann lege ich euch nahe, lest doch mal das Neue Testament der Bibel durch, sucht die Worte Wissen, die in so einem Zusammenhang stehen. Wir wissen aber. Und wenn ihr alle dazu gefunden habt, dann werdet ihr in den Grundlagen eures Glaubens viel weiter sein als jetzt. Sie werden euch viel vertrauter sein als jetzt. Und die Zeit, die ihr dafür aufwendet, sie wird nicht vergeblich sein. Wir wissen, dass wir von Gott sind. Okay, das klingt zunächst mal banal. Aber was heißt das denn, dass wir von Gott sind? Wenn wir uns Zeit nehmen, mal Johannes 17 zu lesen. Das ist das Gespräch, das Jesus kurz vor seinem Tod mit seinem Vater geführt hat. Dann werden wir in den Versen 11 und 16 Folgendes lesen. Ich, sagt Jesus, ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und Vers 16, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Von diesen Worten ausgehend stammt ja dieser Satz, wir sind nicht von der Welt, aber in der Welt. Wir leben zwar hier in dieser Welt, sonst wären wir heute Morgen auch gar nicht hier, aber wir sind nicht von der Welt, also wir sind im Grunde ganz woanders. Wo, das schreibt Paulus zum Beispiel in Epheser 2, Vers 6. Aber Gott hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Hat er bereits gemacht. Und Kolosser 3 fügt er noch hinzu, so seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Also wenn wir es ganz genau nehmen, dann leben wir mit unserem unserem menschlichen Körper hier auf dieser Welt. Und wir stehen hoffentlich auch mit beiden Beinen in dieser Welt. Aber unser geistliches Wesen befindet sich im Himmel. In Christus Jesus, direkt an der Seite Gottes des Vaters. Das ist deine geistliche Realität. Bürger zweier Welten. Das ist jetzt nicht so irgendwie schwärmerisch abgehoben, ha, 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 wir sind im Himmel, ha, ha, ha. Ganz bestimmt nicht. Es ist die wirkliche Wirklichkeit eines Jüngers Jesu. Und damit klingt dieses, wir wissen, dass wir von Gott sind, gar nicht mehr so banal. Es ist für mich atemberaubend. Total spannend. Ich bin Bürger zweier Welten und lebe so in dieser Welt mein Leben. Ursprünglich war das ja mal ganz anders gedacht. Also wenn wir zurückdenken, weiß nicht, wer von euch dabei war, ganz am Anfang, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, da gab er ihnen einen ganz konkreten Auftrag. Seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Wobei eines ganz klar blieb und David hat das in Psalm 24 später zum Ausdruck gebracht, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Also der Besitzer der Erde ist und bleibt Gott selbst. Mit der Herrschaft über die Erde waren die Menschen betraut. Am Anfang. Aber dann kam dieser Tag. Sündenfall nennen wir es. Adam und Eva haben sich entschieden, die Frucht sieht so toll aus und sein wie Gott, das wäre auch nicht übel. Und dann ist es passiert. Jetzt ist die Frage, was ging dabei an Satan verloren? War das das Besitzrecht über die Erde oder das Recht, über die Erde zu herrschen? Weiß es jemand? Die Herrschaft. Das Recht, über die Erde zu herrschen, das ging an Satan verloren. Die Sätze im Psalm 24, die viel später geschrieben wurden, bringen zum Ausdruck, der Besitzer ist und bleibt Gott. Und ich weiß nicht, wer sich von euch erinnert an die Versuchungsgeschichte von Jesus, wo ihm der Teufel in der Wüste die Herrschaft über die Erde anbietet. Was sagt Jesus zu ihm? Nee, hast du gar nicht. Kannst du mir gar nicht anbieten. Nee, sagt er nicht. Der Teufel hat die Herrschaft über die Erde. Paulus schreibt an die Christen in Ephesus, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und genauso sagt es auch Johannes, auch wenn es in dieser Übersetzung nicht so richtig deutlich zum Ausdruck kommt, die Worte und die ganze Welt liegt im Argen, müsste eigentlich übersetzt werden, und die ganze Welt liegt im Machtbereich des Bösen. Und dann wundert sich manche, warum es in der Welt drunter und drüber geht. Wenn man sich überlegt, wer da herrscht. Aber das soll uns keine Angst machen vor dem Teufel. Sicher nicht. Wir Christen leben in Christus. Dürfen wir nicht vergessen. Wir sitzen an der rechten Seite Gottes. Das ist der Unterschied. Aber es soll uns zeigen, dass wir als Menschen immer wieder damit rechnen müssen, dass Satan versuchen wird, alles durcheinander zu bringen. Ganz im Sinn, wie Petrus es sagt, seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Also in diesem Sinn hilft uns Jesus, die Welt zu erkennen oder die Welt auch zu durchschauen. Und das mit dem Ziel, dass wir in unserem geistlichen Leben, in unserem Alltag bewahrt bleiben. Damit kommen wir zum dritten. Jesus Christus gibt Sinn für die Wahrheit. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und wieder haben wir es mit diesem Wir-Wissen zu tun. Damit können wir davon ausgehen, hier ist eine Grundlage unseres christlichen Glaubens versteckt. Also nicht darüber hinweglesen, wie es so schnell passieren kann. Also wenn ich mir bewusst mache, wie schnell ich über so einen Satz hinweglesen kann. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Okay, Jesus ist gekommen, ja, und ich durfte ihn erkennen, klar, sonst würde ich ja nicht glauben. Also abgehakt und weiterlesen. Kann euch nicht passieren, nicht? Aber mir schon. Aber jetzt lasst uns kurz ein bisschen näher hinschauen. Es gibt nicht wenige Menschen, die sich immer wieder fragen, warum kann ich eigentlich die Stimme Gottes nicht so hören, wie es bei anderen Menschen möglich ist? Wo doch Johannes an dieser Stelle schreibt, dass er uns Einsicht oder den Sinn dafür gibt, ihn zu erkennen. Stell dir mal vor, du müsstest ein Bild aufhängen. Hast das Bild in der Hand, den Nagel in der Hand und du fragst dich, wie kriege ich jetzt um alles in der Welt diesen Nagel in die Wand? Und dann kommt ein netter Mensch her und sagt, wie wäre es, wenn du den Hammer benutzt, den du in deiner Werkstatt liegen hast, bei all den anderen Werkzeugen? Klingt banal, nicht? Aber das heißt, du hast alle Möglichkeiten, die du brauchst, um das zu tun, was nötig ist. Jeder Mensch hat 5 äußere Sinne. Kennen wir die Augen, damit wir sehen können, die Ohren, damit wir hören können, unsere Nase, damit wir riechen können, unseren Mund, damit wir schmecken können, unsere Hände, damit wir tasten können. Und wenn nun der Mensch sich an Jesus wendet, sein Jünger wird, dann kommen nochmal 5 innere Sinne dazu, die dann erweckt werden von Gott. Also unser innerer Verstand, der uns Möglichkeit schenkt, geistlich zu denken. Weil Paulus schreibt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles. Also das ist der Unterschied, wenn wir anfangen mit einem Leben mit Jesus. Da ist es möglich, geistlich zu denken. Die Fähigkeit geistliche Meditation. Wir haben einen inneren Willen. Also wir können uns auf Gott einstellen. Wir haben innere Gefühle, geistliche Emotionen. Dazu zählt auch die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also du hast alle Sinne beieinander, um die Wahrheit Jesus Christus zu erkennen, um in dieser Wahrheit in Beziehung zu treten. Das ist eine gewaltige Aussage. Aus dem Grund habe ich vor ein paar Jahren zum Beispiel hier an einem Abend auch mal dieses Seminar abgehalten, Gottes Stimme live hören. Eine oder andere von hier war dabei. Ich gehe davon aus, dass ein Nachfolger Jesu alle Sinne beieinander hat, um mit Jesus in Beziehung zu treten, aber nicht nur das, sondern auch, um seine Stimme hören zu können. Vielleicht hilft's, wenn du dir die Frage einmal anders stellst, wenn du dir die Frage überhaupt stellst, warum kann ich Gottes Stimme nicht hören? So sollte die Frage nicht aussehen. Denn du hast ja alle Voraussetzungen, du kannst es ja eigentlich. Die Frage ist also die, wie kann ich die Stimme Gottes hören? Wodurch Jesus gesagt hat, meine Schafe sind wir, auch wenn wir vielleicht nicht gerne sowas sind, aber das ist jetzt so. Jesus hat gesagt, sie hören meine Stimme. Nicht vielleicht, nicht eventuell, mal sehen, mal gucken, je nachdem, was passiert oder wie der eine oder der andere berät. Nein, meine Schafe hören meine Stimme. Du kannst sie hören, weil du alle Sinne beieinander hast. Wie kann ich also die Stimme hören? Und vielleicht spürst du, dass diese Fragestellung zu einem ganz anderen Ergebnis führen könnte. Nämlich dazu, dass du, wenn auch vielleicht nicht sofort, aber im Endeffekt immer die Stimme Gottes hören und damit die Wahrheit erkennen kannst und wirst. Und schließlich noch das vierte. Jesus Christus schenkt ewiges Leben. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also immer noch im Wir wissen. Und ihr werdet sicher nicht enttäuscht werden, wenn ihr in diesem Textabschnitt nach nochmal so einer Grundwahrheit erforscht für euren persönlichen Glauben. Gut, sie ist ein bisschen versteckt, aber nicht so, dass man sie nicht finden könnte. Und es beginnt damit, dass Johannes schreibt, und wir sind in dem Wahrhaftigen. Das haben wir eben schon geklärt. Wir sind nach Johannes nicht mehr von der Welt, aber wir sind in der Welt. Wir leben so, wie es Paulus schreibt in Galater 2, Vers 20. Ich lebe, sagt er dort. Aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, also im irdischen Leben, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Also Jesus Christus ist in dir und du in Christus. Bisschen geheimnisvoll, aber genial, finde ich. Und jetzt schreibt Johannes dazu, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Was meinst du, was wird diese Aussage für Auswirkungen auf dein irdisches Leben haben? Also solche Sätze sind für mich immer wieder Motivation dazu, über Gottes Wort nachzudenken, zu meditieren, also in dieser Fundgrube göttlicher Erkenntnis zu graben, bis ich so einen Schatz heben kann wie diesen. Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und du bist als Jünger Jesu in Jesus Christus und er in dir. Was denkst du, sagt das über dein Leben nach dem Tod aus? Ich weiß von Menschen, die ich in der Seelsorge begleitet habe, dass sie einfach kurz vor ihrem Tod noch Probleme bekamen mit der Frage, reicht's? Lande ich wirklich bei Gott im Himmel? Oder stehe ich vielleicht, bildlich gesprochen, doch noch vor der falschen Türe? Wenn es dann soweit ist. Keine Sorge, nach dem, was Johannes hier sagt, wird das auf keinen Fall der Fall sein. Jesus hat es selbst gesagt. Wer Jesus nachfolgt, wird ewiges Leben haben und bei Gott sein. Und das, weil er in Christus ist und Christus ist ewig. Und Jesus selbst hat es versprochen und deshalb wird es auch so sein. Er sagt in Johannes 5, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das gilt ohne jeden Zweifel. Also, wir sind bewahrt in Christus. Ich weiß nicht, was ihr heute von diesem Thema erwartet habt. Also, wenn ich lese, was Johannes insgesamt so in seinem Brief dazu beschrieben hat, dann ist das durchaus dazu geeignet, alle Erwartungen zu übertreffen. Jesus bewahrt vor dem Bösen. Er hilft, die Welt zu erkennen, zu durchschauen. Wir haben ja auch dazu alle Sinne beieinander. Er gibt uns Sinn für die Wahrheit und er schenkt ewiges Leben. Das alles und noch viel mehr wird in dem wohl bekanntesten Psalm zusammengefasst in der Bibel. Und deshalb möchte ich mit diesem Psalm schließen. Ich möchte euch den Psalm heute mit auf den Weg geben. Ich denke, ihr kennt ihn alle. Ich lese ihn für uns auch als Gebet. Es ist der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Amen. So, und jetzt für alle die, die gesagt haben, okay, das waren jetzt 1,5 Jahre Predigtreihe, ich habe mir nicht alles merken können, man kann es tatsächlich noch nachlesen. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. In diesem Buch sind alle 14 oder 15 Predigten enthalten. Kann man im Buchhandel bekommen oder auch online, wer lieber ein E-Book bekommt oder so. Ich habe schon gehört von Menschen, also eine Person hat mir zu diesem Buch mal gesagt, zu dem Lasst uns lieben, Hans-Werner, du hast mich gerettet in Sachen Liebe mit diesem Buch. So, okay, gut, das freut mich natürlich. Und das auf der rechten Seite, ich habe auch hier in der Gemeinde schon mal eine Predigtreihe gemacht über den Epheserbrief. Auch das war so ein langes Ding. Infos von höchster Stelle, eine Reise durch den Epheserbrief. Wer sagt, okay, das ist lange her, will ich nochmal nachlesen, dem sei dies anvertraut. Dankeschön.